Martin Schleske ist ein Geigenbauer in Oberbayern. Und manchmal muss er Holz suchen, Klangholz. Dazu fährt er in die Wälder, wenn es geht, in schöne steile Wälder, oft nach Norditalien und sucht Klangholz für seine Geigen und Cello und Bratschen. Und er schreibt eines Tages, er hat nichts gefunden. Und dann heißt es in seinem Buch, wie soll ich gute Geigen bauen, wenn ich kein gutes Holz dafür habe? Und dieser Gedanke wurde unwillkürlich zum Gebet. Es lässt sich nicht verhindern, dass die Dinge, die mich beschäftigen, sich in einen Dialog mit Gott verwandeln. Da sah ich vor meinem inneren Auge ein anderes System, ein Prinzip, wie es doch gelingen könnte. Und dann schreibt er, dass viele Stunden mit Labor und Holz zusammen etwas ergaben, nämlich eine Bratsche, die eine ganz tiefe Klangkraft haben. Ein negatives Erlebnis und ein Gebet und einen neuen Blick. Es ist Anfang des Jahres und immer auch eine Zeit, so über sein Leben nachzudenken, immer auch eine Zeit, über Beziehungen nachzudenken. Und Gebet ist eigentlich die Beziehung zu Gott. Wer mit Gott eine Beziehung hat, der betet. Und darüber möchte ich mit euch heute noch ein bisschen nachdenken. Am Anfang des Jahres gibt es ja auch die Gebetswochen. Allianz-Gebetswoche ist ja nur eine internationale Gebetswoche. Aber in vielen Gemeinden gibt es im Moment Gebetswochen. Früher hat man sich jeden Morgen getroffen, heute trifft man sich per Zoom in den Großstadtgemeinden für Gebetswochen. Anfang des Jahres über Gebet nachzudenken. Und ich habe uns einen Text mitgebracht, der in meiner Bibel überschrieben ist, die Kraft des Gebetes. Deshalb der Titel heute für unsere Predigt. Ich lese aus der Basisbibel, eine etwas modernere Übersetzung mit sehr kurzen Sätzen. Wenn jemand von euch Schweres erleidet, so soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Elia, ein Mensch genau wie wir, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen. Da fiel 3 Jahre und 6 Monate lang kein Regen mehr auf das Land. Und dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte Regen und da brachte das Land wieder seine Frucht hervor. Soweit Jakobus. Jakobus, ein Bruder von Jesus, der älteste Bruder, also Jesus war der älteste und dann er. Er spielt eine wichtige Rolle in der Jerusalemer Gemeinde nach Pfingsten. Eigentlich waren es ja die Apostel, aber er spielt auch eine wichtige Rolle und er wird namentlich genannt bei denen, die den Auferstandenen gesehen haben, nämlich in 1. Korinther 15 heißt es, danach ist er auch gesehen worden von Jakobus. Also er wird extra aufgeführt. Er wird genannt Jakobus, der Gerechte. Der Gerechte heißt eigentlich übersetzt, der nach dem Willen Gottes lebt. Also der so lebt, dass es Gott gut gefällt. Und nach außerbiblischen Zeugnissen ist dieser Jakobus gesteinigt worden durch den Hohenpriester in Jerusalem. Und er schreibt also einen Brief, einen Rundbrief. Und typisch, wie damals in der Antike immer, zum Schluss das Wichtigste. Und er setzt zum Schluss das Gebet an die Gemeinden, schreibt er diesen Brief. Und er möchte, dass wir durch Gebet sozusagen immer einen Perspektivwechsel haben. Nie vergessen, dass wir nie allein sind. Und das Erste, was er schreibt, ist, wenn du Schweres erleidest, dann bete. Schweres kann alles sein, gerade wie du was empfindest. Dann bete. Und vielleicht gibt dir Gott so einen Perspektivwechsel wie bei Martin Schleske. Kein Holz gefunden, Perspektivwechsel. Was Schweres erlebt oder was nicht geklappt hat, bete und lass Gott hinein. Aber er sagt auch, wenn es dir gut geht und du gerade richtig zuversichtlich bist, dann hör nicht auf zu beten, sondern dann lobe Gott. Heb den Blick zu ihm und vergiss ihn nicht. Ist so schnell passiert, wenn es dir gut geht. Und dann kommt dazu ein ziemlich langen Abschnitt über die Krankheit. Wenn jemand krank ist, lass für dich beten von den Ältesten, also von denen in der Gemeinde, die die Leitung haben. Gebetshilfe suchen. Hier stellt er die ganze Sache noch, zwei andere Themen noch mit hinein, nämlich von der Salbung und auch noch von der Sündenvergebung und Sünden zu bekennen. Ehrlich gesagt gehe ich darauf jetzt nicht viel ein. Das ist eine ganz andere große Frage, aber die lasse ich heute mal aus. Und ich gehe dann nach dem Krankengebet zu dem für mich Kernvers. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Wie denkst du über Gebet? Denkst du, Gott weiß doch eh alles, warum soll ich beten? Denkst du, Gott ist souverän und er handelt, wie er will? Habe ich schon oft gemerkt, dass meine Gebete nicht erhört worden sind. Denkst du, ich bete schon, aber dass ich was bewirken kann, das glaube ich eher nicht. Bei mir ist es eher so ein Kommunizieren mit Gott. Ich erzähle ihm alles und er wird schon das Richtige machen. Oder denkst du, ich möchte ja eine gute Beziehung zu Gott haben und deshalb rede ich mit ihm. Oder betest du nur sozusagen Notrufgebete? Wenn mal gerade was wieder nicht so richtig klappt, dann bete ich mal wieder schnell. Ich weiß nicht, wie du betest. Und ich weiß nicht, wie du über Gebet denkst, aber ich lese hier bei Jakobus, unser Gebet hat große Kraft. Und da steht im Griechischen das wunderschöne Wort Energeo. Man hört schon so richtig Energie. Kraft. Luther schreibt dazu ernstlich, aber ich finde es nicht keine gute Übersetzung, wenn er sagt, wenn es ernstlich ist. Es hört sich so an, als ob, also wenn ich ernstlich bete, dann hört Gott, aber wenn ich nicht so richtig ernst bete, dann hört er es nicht. Das ist nicht gemeint mit dem Energeo, sondern das wirklich, das was wirksam ist. Wenn ich bete, wird was wirksam. Ich erzähle euch noch ein Beispiel. Und zwar von Charles Price. Charles Price war, als ich in England gearbeitet habe, war er der Leiter der Fackelträger-Bibelschule in Capon-Ray. Und war so mein Favoritprediger damals in England. Und er erzählt, wie die Fackelträger, die machen ja immer so Wochen in verschiedenen Gemeinden, so wie letztens auch in Schönwald wieder die Fackelträger waren. Er erzählt, dass er also da unterwegs war zu einer Woche und dann haben ihm die Leute aus der Gemeinde erzählt, dass sie 120 Tage lang, also 4 Monate lang, jeden Morgen zum Gebet zusammenkamen für diese Veranstaltung. Hut ab. Bestimmt nicht immer alle, bestimmt nicht jeder von 7 bis 8 haben sie sich jeden Morgen getroffen, aber sie haben echt gebetet. Und sie hatten nämlich ein Erlebnis vorher mit den Gideons. Die Gideons wollten in die Schule und die sind nicht in die Schule gekommen. Und dann haben sie unter anderem bei ihrem 120-Tage-Gebet an die Tafel geschrieben, dass Gott doch die Schule wieder öffnen möchte für die Fackelträger, dass die da reinkommen. Und beim Assembly, also frühmorgens haben die so eine Versammlung, dass die Fackelträger da eine Andacht halten dürfen. Und besonders einer der Schulleiter, der stellvertretende Schulleiter, war so dagegen, dass die Gideons reinkamen und den setzen die jetzt mit auf die Tafel. Und ihr ahnt schon, wie es kommt. Sie kommen in die Schule, sie dürfen das Assembly halten, Charles Price spricht über den Glauben und was wichtig ist für den Glauben. Und dieser stellvertretende Schulleiter fragt ihn, ob er auch noch in die Klassen gehen würde. Er hätte Unterricht, aber er würde seinen Unterricht streichen und er könnte dann in den Klassen da noch ein bisschen mehr über den Glauben erzählen. Und nachdem er in den Klassen war, wurde bekannt gegeben, dass also die Veranstaltung ist von den Fackelträgern und er kam am Abend zu dieser Veranstaltung und war der Erste, der nach vorne kam und wollte ein Gespräch mit Charles Price und gab seinem Leben Jesus. 120 Tage Gebet, steile Anzahl, finde ich. Aber ich will euch einfach ein schönes Beispiel erzählen, dass Gott Gebet sehr ernst nimmt. Und Charles Price sagt dann in dem Zusammenhang noch, und wenn ihr betet, betet konkret. Und sagt, ich war mal in einer Gemeinde, da haben die ganz schön gebetet. Wir haben miteinander gebetet, die ganze Woche, jeden Abend uns vor der Veranstaltung getroffen. Und dann sagte er, ich habe den Eindruck, wir sollten heute mal konkret für Leute beten. Konkrete Namen benennen, nicht nur immer, Herr, schenke, dass viele kommen und Herr, schenke, dass ganz viele, sondern ganz konkret, wer? Wer soll kommen? Für wen bete ich? Und dann sagte er, dann war es ruhig im Saal. Keiner konnte einen konkreten sagen. Er macht uns Mut, konkret zu beten. Ich gehe weiter zu Jakobus. Jakobus sagt ja, das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Und dann kommt er gleich mit so einem Hammerbeispiel, Elia, und vergleicht uns mit Elia und sagt, Elia, ein Mensch wie wir. Elia ist für mich einer der größten Propheten im Alten Testament. Der hat da steile Ansagen gemacht. Aber mit dem vergleicht uns Jakobus und sagt, er, Elia, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen und da fiel 3 Jahre und 6 Monate lang kein Regen auf das Land. Und dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte wieder Regen. Da habe ich gedacht, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Elia in der Zeit des Ahab im Nordreich, also Israel war nach der Zeit von David und Salomo geteilt, das Nordreich hieß Israel, der Süden hieß Juda und wir sind jetzt im Nordreich, Hauptstadt damals des Nordreiches Samaria. Ahab, der König, war besonders bekannt, viele von euch wissen es, weil er eine Frau geheiratet hatte, die die Baals-Anbetung mit ins Land brachte und Ahab auch noch Tempel bauen ließ in Samaria für diesen Baal. Und dann auch noch so eine andere Aschera-Göttin, so eine Fruchtbarkeitsgöttin, der man so einen richtig großen Kultpfahl aufstellte in Samaria. Und damit war Ahab einer, der noch schlimmer war als alle anderen Könige, die Gott nicht dienten, aber er war sozusagen noch schlimmer. Und jetzt kommt es zu diesem Gebet. Da heißt es im 1. Könige 17, Elia, ein Tischbiter aus Tischbe in Gilead, kündete Ahab an, so gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. Habt ihr ein Gebet gehört? Ich nicht. Soweit dazu. Elia, nach diesem, ich sage jetzt mal so gewiss, der Herr lebt, nach seiner Ansage, soll weggehen, versteckt sich am Bach Krit, geht zu einer Witwe, wird da von Gott versorgt, für eine ganze Zeit, ungefähr 3 Jahre. Und dann kommt es, der Befehl Gottes, wieder hinzugehen und dann kommt das große Gottesurteil, der Showdown. Ganz viele Baals-Propheten und die Propheten Gottes. Wer es nicht kennt, es lohnt sich wirklich zu lesen. 1. Könige 18. Und danach schauen wir uns mal das Gebet an. Danach sagte Elia zu Ahab, geh wieder hinauf auf den Berg, iss und trink, das Rauschen des Regens ist schon zu hören. Da ging Ahab hinauf, aß und trank, Elia aber stieg bis zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort kauerte er sich auf den Boden und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Und dann befahl er seinem Diener, geh noch höher und halte Ausschau. Beobachte, was sich am Meer tut. Da stieg er hoch, hielt Ausschau und meldete, da ist nichts. Elia aber befahl, geh noch einmal hinauf. Und insgesamt 7 Mal musste er hinaufgehen. Und beim 7. Mal meldete der Diener, da ist eine Wolke. Klein wie die Hand eines Mannes, die steigt gerade aus dem Meer auf. Und darauf sagte Elia, geh zu Ahab und richte ihm aus, spann den Wagen an und fahr los, sonst hält dich der Regen noch auf. Und dann ging es Schlag auf Schlag, Wolken verdunkelten den Himmel und Wind kam auf und plötzlich fiel starker Regen. Ehrlich gesagt, auch da wieder Gebet. Auf den Berg gehen, sich hinknien, die Knie, den Kopf zwischen den Knien. Das ist alles, was wir vom Gebet lesen. Sieht immer eher so aus, als ob Elia derjenige ist, der handelt.
Er sagt, es regnet nicht. Er sagt, jetzt wird es wieder regnen. Er sagt zu seinem Diener, geh hin und schau nochmal.
Ist Gott hier sozusagen immer nur der, der Elias Sachen vollbringen soll? Elia denkt sich was aus und dann soll das vollbringen? Ich glaube nicht. Jeder weiß, dass Elia... Also ich sag mal, jeder fromme Jude würde wissen, Elia ist ganz eng mit Gott verbunden und sagt nur das, was Gott will. Und dieses enge Verbundensein, das wird hier gar nicht so beschrieben. Wird nur das, was rauskommt, beschrieben. Also bei der Geschichte kannst du keine Gebetsformen lernen. Kannst du nicht lernen, dreimal am Tag das Fenster aufmachen und dann beten, wie Daniel. Oder vielleicht bei David kannst du lernen, dass der 24/7 seine Mitarbeiter hat singen lassen und Gott lobpreisen. Aber hier kannst du eigentlich keine Gebetsformen lernen. Hier kannst du nur lernen, dass es ein Miteinander gibt des Willens Gottes und deines Willens. Dass du willst, was Gott will. Herr, was willst du von mir? Das Gebet ein bisschen weiter weg von uns. Also nicht nur unsere persönlichen Sachen. Herr, ich habe jetzt das und das und wir bitten dich dafür. Oder in meiner Familie ist das und das und wir bitten dich dafür. Hier ein bisschen weiter weg. Herr, was willst du von mir? Was willst du durch mich? Und Gott bleibt trotzdem souverän. Aber er legt uns Dinge aufs Herz und wir dürfen beten. Ganz konkret. Du kannst ganz viel selbst organisieren. Du kannst ganz viel selbst machen. Du kannst ganz viel Selbstenergie reingeben. Aber wenn Gottes Energie dabei ist, es ist einfach voller Leben, voller Energie und Kraft. Und unser Gebet scheint sowas wie eine Kupplung zu sein. Da ist die Kraft des Motors, aber auf die Straße zu bringen, ist so, Gott nimmt uns damit hinein, in diese Verantwortung. Mit Gott ist viel Kraft da und unser Gebet ist sozusagen wie so ein Kanal. Also Gebet ist echt wichtig, wollte ich euch damit sagen. Es ist nicht unwichtig, so müssen wir jetzt nochmal schnell, komm, wir machen mal schnell ein Gebet. Nee, viel mehr. Da fließt die Kraft. Und bei Jakobus lesen wir ja auch den Satz, so Gott will und wir leben. Manches ist in unseren Herzen und wir denken uns das so. Aber am Ende ist es Gottes Wille, so Gott will. Wird so und so. Also das bleibt bestehen. Ich habe mir hier hingelegt den OTT-Flyer. Stellt euch mal vor, von jetzt an würden wir alle beten. Zu Hause oder hier. Und jeder hat vielleicht ein oder zwei Namen. Und wer keinen Namen hat, der nimmt sich zum Beispiel den Namen der Prediger und betet für Michi aus Lengenfeld oder für David aus Coburg. Oder wer sie auf dem Herzen hat, betet für die Anbetungssache hier der Band von Rothenburg und betet für diese Band, dass Gott denen jetzt schon was aufs Herz legt. Oder ihr kennt irgendein paar Jugendliche, für euch Jugendliche, ihr kennt die anderen. Ihr kennt vielleicht Leute, die ihr einladen wollt und könnt ganz konkret für die beten. Wir haben noch ganz schön viele Tage bis OTT. Wäre doch cool, oder? Oder vielleicht kennt ihr irgendjemanden aus der Gemeinde, wo ihr denkt, Mensch, von denen die Kinder, die legt mir Gott gerade so aufs Herz, für die bete ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie es denen geht und was los ist bei denen, aber dass die angesprochen werden bei den OTT. Ist jetzt nur ein Beispiel, ihr wisst es. Aber dass wir uns im Gebet stark machen, dass das Gebet groß wird. Letztes Beispiel, Zinzendorf. Viele von euch haben bestimmt schon von Zinzendorf gehört, hat einen irre langen Namen, Graf Ludwig, weiß ich was alles, vom Pottendorf und Zinzendorf und geboren 1700. Seine Mutter stirbt früh und er wächst bei der Großmutter auf. Seine Großmutter ist eine sehr gläubige Frau und warmherzig und bespricht alles mit Jesus. Das hat ihn bestimmt sehr geprägt. Eigentlich sind sie österreichischer reicher Adel, aber sein Großvater ist Lutheraner geworden und verliert dadurch sein Land und muss gehen. Glaube wichtiger als Land. Und dann wird er natürlich adelsgemäß gut erzogen. Und es kommt dazu, dass er heute an der polnischen Grenze in Herrnhut eine kleine Gemeinde gründet aus Flüchtlingsfamilien, die geflohen sind aus sozusagen katholischem Gebiet. Die waren Protestanten und kamen jetzt dorthin. Das waren Leute, denen der Glaube sehr wichtig war, verschiedene Leute, und die lebten da miteinander. Es war am Anfang ziemlich schwierig, weil die hatten natürlich alle auch starke Meinungen, Glaubensmeinungen. Und da gab es schon mal, und der eine hat ein Haus gebaut und hat gesagt, nicht in dem Dorf, er baut sein Haus da weiter draußen, weil... Und Zinzendorf versucht sie zusammenzubringen und sagt, wir haben alle Jesus lieb. Und er schafft es, aus ihnen eine Gemeinschaft zu machen. Sie haben ein echtes Gemeinschaftserlebnis, ein großes Abendmahl feiern sie gemeinsam. Und da ist so, als ob der Heilige Geist ihnen so richtig begegnet. Sie gründen dort die kleine Herrnhuter Gemeinde und sie fangen an zu beten. Und sie beten über 100 Jahre, 24/7 die Woche. Ich sag euch, das ist schon Wahnsinn, oder? Über 100 Jahre, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Natürlich nie alle, geht ja nicht. Aber immer Leute beten. Und sie schicken ziemlich viele Missionare raus. Und ihr Prinzip war wirklich, mit den ganz Armen zu leben. Eine der ersten Missionare, die rausgegangen sind, sind auf solche Sklaveninseln gegangen und wurden sozusagen Sklaven, damit sie denen das sagen konnten. Das ist unvorstellbar, kann man sich gar nicht vorstellen, was die früher gemacht haben. Aber sie beteten und gingen raus. Ich habe hier ein Zitat hingeschrieben von einem Oberkirchenrat Witz Oberlin aus dem Jahre 1917. Tatsache ist, dass Zinzendorf der religiösen Verfolgung einen Ertrag von größter Bedeutung abgewonnen hat, indem aus seiner kleinen Flüchtlingsgemeinde in 2 Jahrzehnten mehr Missionare in die Welt gingen als aus dem gesamten Protestantismus in 2 Jahrhunderten. Gebet und gehen. Und vielleicht denkt ihr es gar nicht, aber Zinzendorf hat für uns heute noch eine Bedeutung, nicht nur wegen der Losungen, ja, die kommen auch aus Herrnhut oder dem schönen Weihnachtsstern von Herrnhut, sondern ihr kennt vielleicht alle noch Auswirkungen daher. Sie haben nicht nur Missionare rausgeschickt, sondern sie haben auch noch eine Inlandsmission gehabt sozusagen, eine Diaspora-Arbeit. Da haben gesagt, viele Menschen sind in der Kirche, sie leben aber die Beziehung mit Gott nicht. Sie beten nicht und sie lesen nicht die Bibel. Und wir wollen in die Gemeinden gehen. Sie wollten nicht zu ihrer Gemeinde hinzufügen, sondern haben Leute in andere Gemeinden geschickt und haben gesagt, ihr geht dahin und schubst die ein bisschen an, macht Hauskreise, dass die wieder zum Gebet und Bibellesen kommen und Freude an Gott haben. Und eine war von der Kolonie Ebersdorf in Thüringen und die kamen runter nach Buben grün. Habt ihr das schon mal gehört? Auswirkungen davon haben wir heute noch. Buben grün, CVJM. Da sind mal welche losgegangen und haben gesagt, wir gründen da einen Hauskreis. Gebet und losgehen. Wir haben jetzt diese Woche, Kerstin und ich, wir haben letztes Jahr so die Woche gemeinsam gebetet und alle eingeladen. Und wer kam, der kam. Und wer nicht kam, der kam nicht. Und man kann ja auch zu Hause beten, kein Problem. Und wir haben gedacht, wir machen das wieder. Wir beten in dieser Woche eigentlich jeden Abend um 19 Uhr. Nur wir wollen auch so die Geschwister in Schönwald das miteinander pflegen und sie unterstützen. Und deshalb haben wir gesagt, die haben nur am Dienstag den Gebetsabend und da fahren wir mit rüber und beten da. Beten für den Landkreis, beten für unsere Gemeinde und beten auch so ein bisschen in die Welt hinein. Und jetzt würde ich gerne mit euch beten. Herr Jesus, manchmal verstehen wir es nicht, wie du es meinst mit dem Gebet. Aber wir ahnen, dass du uns sehr ernst nimmst. Wir ahnen, dass du unsere Gebete ernst nimmst. Und du mit uns deine Arbeit hier vollführen willst. Herr, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihm Dinge aufs Herz legst. Konkret. Und dass er beginnt zu beten für diese Dinge, die du ihm aufs Herz legst. Und jeder von uns ist anders. Herr, du kannst uns Dinge zeigen, wofür wir beten sollen. Herr, und wir wollen dir treu sein. Auch wenn wir nicht sehen, wir wollen dir treu sein und dir vertrauen. Du bist der große Gott. Und wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.